Auf den Spuren eines Mörders. Quer durch die Straßen von Hannover. Direkt vor deiner Haustür.
Mord vor Ort.
Kerstin, bist du auf Position? Bist du bereit?
Ja, bin ich. Kann losgehen.
Bis später. Willkommen bei der letzten Folge der ersten Staffel von Mord vor Ort. Heute bringen wir die Geschichte rund um den Fall Fritz Hamann zu Ende. Und dieses Ende liegt uns zeitgeschichtlich näher, als wir vielleicht geahnt haben. Wir sind in den 90ern, den 2000ern und sind auch im Heute. Welche Auswirkungen vom Fall Fritz Hamann sind noch heute spürbar? Ja, so weit reichen die Schatten, die wir in den letzten 9 Folgen skizziert haben. Wir sind in diesem Podcast an die Orte des Geschehens gereist und heute sind es einige mehr. Das ist der Grund, warum Kerstin und ich heute nicht gemeinsam aufnehmen werden, sondern wir beide auf Tour gehen. Wir schauen, was in den Jahren 1925 bis heute passiert ist. In der Stadt, in der Kunst und alles dazwischen und außerhalb. Ich möchte vorausschicken, dass alles, was wir erzählen, tatsächlich so passiert ist. Es wird geschmacklos. Richtig geschmacklos. Ihr findet wie immer alle Triggerwarnungen in den Shownotes. Und wenn dies die erste Folge sein sollte, die ihr hört, dann werden euch ganz viele Zusammenhänge fehlen. Fangt am besten also am Anfang an, denn wir haben uns von Folge zu Folge tiefer in den Fall eingegraben. So, ich muss jetzt zu meiner ersten Station fahren, deshalb rufe ich jetzt mal kurz Kerstin an.
Hallo.
Bist du schon mit der Bahn los?
Gerade angekommen. Meine Reise beginnt gar nicht in Hannover, denn ich bin gerade in Göttingen. Genauer gesagt vor der Uni Göttingen, in der noch bis vor 10 Jahren der Kopf von Fritz Hamann aufbewahrt wurde. Ja, ihr habt richtig gehört. Aus Folge 9 wisst ihr ja, dass der Schädel direkt nach seiner Enthauptung nach München in ein Hirnforschungsinstitut gebracht wurde. Später wurde der Kopf dann dem Institut für Rechtsmedizin an der Uni Göttingen übergeben und als Präparat aufbewahrt. Dort überdauerte er die Zeit. Tatsächlich gibt es davon auch ein Bild, das könnt ihr euch auf Instagram unter mordvorort-podcast ansehen. Wir haben sogar davon gehört, dass die hannoversche Polizei den Hamann-Kopf früher als festen Bestandteil in ihrem Ausbildungsprogramm hatte. Die Beamten in Spee wurden in Bussen in die Uni Göttingen gefahren und dort mussten sie an dem Glas vorbeigehen, in dem das Kopfpräparat schwamm. Also wie eine kuriose Feuertaufe quasi. Neben der Polizei gab es noch viele andere Anfragen, den Schädel zu fotografieren oder für andere Zwecke zu nutzen. Die Verantwortlichen an der Uni sind aber bei der harten Linie geblieben, den Kopf nicht für voyeuristische Zwecke zu nutzen. Auch die Idee einer internen Ausstellung wurde aus demselben Grund abgelehnt. 2014 entschied man sich dann schlussendlich, den Kopf einzuäschern und anonym zu bestatten. Das war vor 10 Jahren. Übrigens hatten die Wissenschaftler in München ja bereits 1925 herausgefunden, dass Hamann an einer Hirnhautentzündung erkrankt sein musste. Zur Erinnerung, die Entzündung kann zu Hirn- und Wesensveränderungen führen. Diese Erkenntnis führte natürlich zwangsläufig zur Schuldfrage, war Hamann zurechnungsfähig für seine Taten? Die Frage hat sich auch eine Oberärztin aus Göttingen Anfang der 90er gestellt und sie ging sogar noch weiter und beleuchtete auch die damaligen psychiatrischen Begutachtungsgespräche. Ihre klare Antwort, die Untersuchungen waren methodisch mindestens fragwürdig und auf Basis des verfügbaren Materials lässt es keinen Zweifel zu, dass Hamann nach heutigen Erkenntnissen als nicht schuldfähig anzusehen ist. Die Medizinerin sagt dazu, dass seine schwerwiegende, komplexe Pathologie, also sein krankhafter Zustand, zumindest eine erhebliche Einschränkung seiner Steuerungsfähigkeit zum Zeitpunkt der Straftaten bedingt. Auch nach damaligem Recht hätte auf die Todesstrafe verzichtet werden müssen.
Während Kerstin wieder zurückfährt, machen wir beim Kopf weiter. Denn die Stadt Hannover hatte 1991 eine unfassbare Idee. Es ist Stadtjubiläum. 750 Jahre Hannover. Und da muss doch etwas Besonderes her. Deshalb stellt die Stadt eine Anfrage an die Uni Göttingen. Wie wäre es, wenn wir vorbeikommen, um den Schädel von Hamann zu messen? Wir wollen ihn nämlich für eine hammermäßige Lasershow über der Leine nutzen. Ich bin sehr froh, dass die Uni Göttingen diesem Vorschlag abgesagt hat. Ich stehe gerade auf einer Brücke über der Leine in der Nähe des Leineschlosses und stelle mir vor, wie die Verantwortlichen auf die Idee gekommen sind. Wobei, dumme Ideen sind ja nicht schwer. Aber irgendjemand muss gedacht haben, Mensch, wir lassen Hamanns Schädel in Lasern genau über den Ort die Stadt erhellen, an denen der Serienmörder seine Opfer verscharrt hat. Für mich hat es so etwas wie, der Mörder lacht und thront noch einmal über seine mindestens 24 Opfer. Es gibt aber leider auch Geschichten, in denen Hamann es doch gelungen ist, sich zu verewigen. Kerstin steht bereits am Sprengelmuseum.
Mensch, toll, wie schnell ich im Podcast von Göttingen zurück nach Hannover gekommen bin, oder? Ich stehe vor dem Sprengelmuseum, das zeitweise ein Werk des Wiener Künstlers Alfred Hrdlička ausstellt. Dieser Bildhauer und Maler hat gleich zwei Werke zu Hamann angefertigt. Bildzeichnungen 1965, die er Hamann-Zyklus nennt, und 1992 eine Bildhauerei aus Bronzestein, die als Hamann-Fries bekannt wird und die sich tatsächlich hinter mir im Sprengelmuseum befindet. Beide Werke sind verstörend für mich, denn sie zeigen den nackten Hamann teilweise im Akt mit seinen Opfern, teils kann man auch Szenen der Zerstückelung interpretieren. Auf dem Fries beispielsweise ist dargestellt, wie Hamann seine Hand in den aufgeschnittenen Bauch eines Jungen steckt. Und die Geschichte um das Fries ist noch etwas prekärer. Das Land Niedersachsen kaufte nämlich das Werk dem Wiener Künstler für 100.000 D-Mark ab. Das führte zu Protesten unter dem Motto Steuergelder für Massenmörderdenkmal. Bundesweit gab es Skandalberichte dazu. Somit wurde das Fries im Sprengelmuseum erstmal nur erfasst und in das Archiv verfrachtet. Erst 25 Jahre später, also Ende der 2010er Jahre, wurde es wieder öffentlich gezeigt. Apropos öffentliche Schau, Tobis Film im Kino ist bestimmt zu Ende, oder?
Wie lange hat es wohl gedauert, bis der Fall Hamann in der Filmwelt angekommen ist? 10? 20? 50 Jahre? Zumindest hat es nur wenige Tage gedauert, bis das erste Filmteam aus Hamburg in Hannover eintraf, um eine Dokumentation zu drehen. Allerdings soll sie so reißerisch gewesen sein, dass sie gegen die guten Sitten verstoßen haben soll. Heute ist davon noch ein 5-Minuten-Fragment erhalten, in dem man unter anderem Frau Engel auf dem Video sehen kann. So richtig filmisch wurde es dann 6 Jahre später, 1931, im Film M, der sich an Hamanns Taten orientiert. Aber es wird noch viel, viel mehr Filme geben. Die Zärtlichkeit der Wölfe, 1973, oder Der Todmacher, 1995 mit Götz George. Letzterer wurde unter anderem mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet in den Kategorien Bester Regisseur und Bester Film. Er hält sich sehr akribisch an die originalen Verhörprotokolle. Das ist der Grund, warum Kerstin und ich nach wenigen Minuten aufhören mussten zu schauen. Die Schauspiel-Koryphäe Götz George spielt den Hamann zu gut und die Inhalte sind verstörend. Klar, denn die Verhöre an sich sind eben verstörend. Ein Film, den wir uns ganz angeschaut haben, ist die Dokumentation Puppenjungs aus dem Jahr 2009, der noch regelmäßig im Apollo-Kino im Stadtteil Linden gezeigt wird. Genau hier befinde ich mich jetzt gerade zwischen Kneipen, Kiosk und Kino. Die Doku setzt sich mit den Auswirkungen des Falls auseinander. Besonders spannend, in den Jahren nach Hamann wuchs eine ganze Generation auf, die in ihrer Kindheit keine Würste essen durfte. Es ging noch lange die Angst um, es könnte immer noch Fleisch von Hamann im Umlauf sein und wer weiß, was da drin ist. Ein Zeitzeuge berichtet, dass er erst im Teenageralter seine erste Bratwurst aß. Bratwurst ist übrigens ein gutes Stichwort. Erst im letzten Jahr trat ein als Hamann kostümierter Schauspieler in einem bayerischen Restaurant in Hannover auf, um den Fall nachzuerzählen. Es lebe das Theater. Und Kerstin und ich bleiben mit der Frage zurück, was darf Kunst? Das Hamann-Fries, von dem Kerstin gerade erzählt hat, führt zu Protesten, aber die Live-Darbietung ist nette Unterhaltung und die Karten so schnell verkauft, dass Kerstin und ich uns leider kein eigenes Bild machen konnten. Aber auch am großen Theater gibt es immer wieder Stücke, die sich mit dem Fall und seiner Person auseinandersetzen. Komödien, Tragödien, aber immerhin auch ein gesellschaftskritisches Stück. 2016 feiert das Musical Amerikanisches Detektivbüro Lasso Premiere im Schauspielhaus Hannover. Natürlich angelehnt an den ominösen Ausweis, den Hamann immer bei sich trug, um die Jungen in Sicherheit zu wiegen und sie zu überzeugen, mit ihm zu kommen. In dem Stück am Schauspielhaus geht es um ein entstehendes Musical und genau jener Frage von vorhin. Was darf Kunst? Ist es in Ordnung, ein Musical über Hamann zu machen?
Weg von Kultur hin zu es lebe der Sport. Und besonders der Fußball. Ich bin nicht nur gerade, sondern gerne auch des Öfteren im Niedersachsenstadion oder wie sie zurzeit heißt, der Heinz-von-Heiden-Arena. Dem Wohnzimmer für alle Hannover 96-Fans. Dass mich der Podcast zu einem Serienmord auch hierhin ins Fußballstadion bringen würde, das hätte ich nicht gedacht, aber alles zu seiner Zeit. Vorher möchte ich mit euch kurz über Musik sprechen. Na klar, auch in dieser Form hat sich Hamann leider verewigen können in so Klassikern wie Ich mach dich tot oder Menschenmetzger Fritz. Rock, Metal, neue deutsche Härte, es sind wirklich schlimme Songs und sehr geschmacklos. Naja, und dann gibt es sogar noch ein Musiklabel, das direkt mit einem Foto von Hamann als Logo geworben hat. Und da sind wir auch direkt bei meiner Überleitung. Warum stehe ich am Stadion? Genau hier haben die 96 Ultras im Jahr 2012 ihre Spieler mit dem Schwenken einer Flagge bejubelt, die das Konterfei Hamanns zeigte. Ich lasse jetzt mal offen, was die Symbolik dahinter sein sollte. Jedenfalls beschwerten sich Fans daraufhin beim Verein und auch der DFB hat deswegen ermittelt. Die Fahne wurde verboten. Was ich spannend finde, das Konterfei tauchte an anderer Stelle wieder im Stadion auf, diesmal allerdings auf einer Flagge des Erzrivalen Eintracht Braunschweig, die das Konterfei durchgestrichen haben.
Wir haben bereits gehört, dass die Zahl der verurteilten Homosexuellen nach dem Hamann-Prozess in wenigen Jahren explosionsartig angestiegen ist und eben auch viele Schwule die Stadt aus Angst vor Diskriminierung verlassen haben. Der Fall Hamann hat die eigentlich abflachende Homophobie der Weimarer Republik wieder neu entfacht. Die Verfolgung gipfelt 1935 in einem Gesetz, in dem Sex zwischen Männern mit Sex mit Tieren gleichgesetzt wird. Es war bis 1969 in Kraft. Der Fall Hamann hat die Sicht auf Homosexuelle nachhaltig verändert und die Homophobie im Gesetz bis 1994 verankert. Erst dann, als Kerstin 4 Jahre alt war und ich in 3 Jahren geboren werde, war Schwulsein kein Verbrechen mehr. Etwa 140.000 Männer wurden verurteilt. Erst 2017 wurden die letzten Verurteilten wieder rehabilitiert. Und leider muss man sagen, dass sich die Situation für queere Menschen im Allgemeinen wieder verschärft.
Ich stehe jetzt an einem Ort, auf den Hannover unglaublich stolz ist. Ich bin auf dem Messegelände. Hier finden jedes Jahr über 100 Messen statt. Unter anderem fand hier auch die große und berühmte Expo 2000 statt. Und auch hier hatte jemand eine geniale Idee, um den lokalen Flair auf die internationale Messe zu tragen. Wir machen eine Hamannmeile, auf der Künstler ihre Werke ausstellen können und eine Kantine, in der es dann Blutwurst und Sülze gibt. Eine ähnlich kreative Idee hatte ein Metzger zu einem Stadtfest. Dort sollte es 1981 eine Hamannbude geben, in der man Gehacktes vom Jüngling, also Hackfleisch, kaufen kann. Wie Tobi am Beginn dieser Folge bereits gesagt hat, es wird geschmacklos. Glücklicherweise wurden beide Ideen durch große Proteste nie in die Realität umgesetzt und gestoppt. Den Protest gegen die Hamannbude organisierte übrigens der Neffe von Adolf Hanappel, einem der Ermordeten.
Erinnert ihr euch noch an die Kreuzklappe in der Altstadt? Eine Sache, die wir euch noch nicht erzählt haben. Hier zwischen den schönen Gassen findet einer der schönsten Weihnachtsmärkte statt. Klar, das müssen wir als Hannoveraner ja auch sagen. Und ich bin ehrlich, ich mag die Zeit vor Weihnachten. Ich zähle dann auch die Tage. Und da hilft mir der städtische Adventskalender. Dieser wird jedes Jahr neu designt und zeigt typische Dinge, Orte und Prominente aus Hannover. Alle Stars und Sternchen, die aus dieser Stadt kommen, wurden hier bereits verewigt. Es könnte so schön und besinnlich sein. Aber dann kam es 2007 zu einem Eklat. Auf dem Adventskalender wurde Hamann mit seinem Hackebeil gezeichnet. Ein Serienmörder auf Türchen Nummer 8? Ganz normal, oder? Es gab dann auch großen Widerspruch. Ein Serienmörder, mindestens 24 Morde, einer der schrecklichsten Kriminalfälle und eine Zäsur für Hannover. Aber im Stadtmarketing kommt da so richtig Weihnachtsstimmung auf. Immerhin wurde auf die Kritik reagiert. Auf ihre ganz eigene Art und Weise. 2008 war Hamann in Handschellen auf dem Adventskalender zu sehen. Das sollte ja wohl als Entschuldigung reichen. Für ein Jahr zumindest. Ab 2009 ist Hamann nämlich immer wieder und regelmäßig auf dem Adventskalender. 2015 fährt er Segway durch die Stadt. Mal versteckt er sich im Wald und lugt mit Hackebeil hinter einem Baum hervor. Seit 2017 wird Hamann im Wimmelbild des Adventskalenders etwas versteckt. Quasi als Easter Egg zu Weihnachten. Und ganz Hannover geht auf die Suche, wo in diesem Jahr der Mörder versteckt ist. Auch in diesem Jahr. Während unserer Podcast-Aufnahmen wurde der Adventskalender für 2024 veröffentlicht und klar, Hamann ist dabei. Wir haben ihn schon gespottet. Eine weitere Geschmacklosigkeit möchte ich euch nicht vorenthalten. Kerstin hat vorhin über Musik gesprochen und wir haben ja auch schon über das Hamann-Lied geredet. Das Lied, das wir in einer abgewandelten Version im Outro nutzen. Der Song beginnt mit den Worten »Warte, warte nur ein Weilchen, dann kommt Hamann auch zu dir«. Eine der großen Zeitungen in Hannover kam eines Jahres auf die großartige Idee für eine geeignete Headline, um den Adventskalender zu betiteln. »Warte, warte nur ein Weilchen, dann ist wieder Weihnachtszeit«. Und wir könnten an dieser Stelle noch viel, viel mehr absurde Ideen und Dinge erzählen. Von Fanshops, in denen man Kochschürzen vom Schlachter Karl kaufen kann, von Würfelspielen, von Apps, von Touren, von vielen Dingen, in denen Hamann als Kultfigur positiv aufgewertet wird. Ich kann das nicht mehr. Kerstin, bitte bestell was Starkes. Ich komme jetzt zu dir in die Rooftop-Bar.
Ja, ich freue mich auf dich. Ich bin schon in der Rooftop-Bar, in der wir auch in Folge 1 waren. Es ist aber ehrlicherweise ein anderes Gefühl. Tobi und ich, wir sind in den letzten Wochen durch die Stadt gereist und haben uns eigentlich vertraute Orte mit einer neuen Brille angesehen. Einer Brille, die 100 Jahre zurückschauen lässt. Und heute ist Jubiläumsstimmung, denn die Medien sind in diesem Jahr voll von Hamann.
Hallo, hallo.
Na, da bist du ja. Hier ist dein Drink.
Danke.
Cheers.
Stößchen. Und ich möchte dazu auch nochmal auf euch anstoßen, die diesen Podcast hören. Euer Support ist wirklich unglaublich. Es haben uns so viele tolle Nachrichten und Geschichten erreicht, die ihr mit uns geteilt habt. Das war wirklich überwältigend.
Kann ich mich nur anschließen. Die Recherchen, die Aufnahmen von Mord vor Ort, das hat uns wirklich so viel Freude bereitet. Und von so vielen zu hören, dass es euch beim Hören ähnlich oder genauso geht, also das ist wirklich die Kirsche auf der Sahne. Wow.
Und deshalb hört diese Folge bitte bis ganz zum Schluss. Vielleicht gibt es da eine Überraschung. Kerstin, sorry, als ich angekommen bin, ich hatte dich da unterbrochen. Wo warst du gerade?
Alles gut. Ich war gerade dabei, über das Jubiläum zu sprechen und die Berichterstattung zu 100 Jahre Fritz Hamann.
Tja, es klickt sich halt besser als 100 Jahre Aufklärung von Serienmord. Gedenken an 24 junge Männer.
Und lass uns ehrlich sein, auch wenn wir es uns natürlich zum Anspruch gemacht haben, die Geschichte ungeschönt zu erzählen und die Opfer in den Fokus zu stellen, wir haben es nicht immer geschafft. Wir haben da an vielen Stellen auch viel diskutiert.
Ja, und das war auch wichtig. Natürlich dreht es sich um Hamann. Leider ist er der gemeinsame Nenner der 24 Toten. Und leider gibt es auch keine wirklichen Geschichten über die 24. Wir hätten viel lieber auch erzählt, wie es den Opferfamilien damit ging und wie gegebenenfalls Nachfahren heute damit umgehen. Wir hätten euch gerne von dem Leben der 24 erzählt und nicht nur von deren Sterben. Aber leider, und das ist Teil der Wahrheit, ist unser Zugang zu Informationen begrenzt, beziehungsweise ist dazu wenig öffentlich dokumentiert. Und das ist auch okay.
Unser Wunsch, vielleicht gibt es ja Nachfahren, die mit uns sprechen wollen. Oder einen engagierten Journalisten oder eine Journalistin, die sich diesem Auftrag annimmt, das Leben der mindestens 24 noch mehr ins öffentliche Bewusstsein zu stellen.
Wir haben es zumindest über unsere Recherche der vergangenen 18 Monate versucht. Und ich sage euch, ich möchte Hamann jetzt endlich mal zur Seite legen.
Weißt du, was Hamanns Wunsch war?
Sag es.
Er hat in seinem Abschiedsbrief geschrieben: Ich will ein Denkmal haben, groß, 4 bis 5 Meter hoch, mit meinem Bilde auf dem Stöckener Kirchhof. Darauf soll stehen: Zum ewigen Andenken an den Massenmörder Fritz Hamann und seinen Opfern. Die Knochen sollen alle mit beerdigt werden und alle Welt soll noch in 1000 Jahren von mir sprechen. Ein guter Mensch war Fritz.
Die ersten 100 Jahre hat er schon geschafft.
Wir gedenken zum Schluss. Schüler Friedel Rothe, 17 Jahre.
Lehrling Fritz Franke, 17 Jahre.
Lehrling Wilhelm Schulze, 17 Jahre.
Schüler Roland Huch, 16 Jahre.
Arbeiter Hans Sonnenfeld, 19 Jahre.
Schüler Ernst Ehrenberg, 13 Jahre.
Bürogehilfe Heinrich Struss, 18 Jahre.
Lehrling Paul Broniszewski, 17 Jahre.
Arbeiter Richard Gräf, 17 Jahre.
Lehrling Willi Erdner, 16 Jahre.
Arbeiter Hermann Wolf, 15 Jahre.
Schüler Heinz Brinkmann, 13 Jahre.
Zimmermann Adolf Hanappel, 17 Jahre.
Arbeiter Adolf Henjes, 19 Jahre.
Schlosser Ernst Spicker, 17 Jahre.
Arbeiter Heinrich Koch, 20 Jahre.
Arbeiter Willi Sänger, 19 Jahre.
Lehrling Hermann Speichert, 16 Jahre.
Lehrling Alfred Hochrefe, 16 Jahre.
Arbeiter Hermann Bock, 22 Jahre.
Lehrling Wilhelm Apel, 16 Jahre.
Lehrling Robert Witzel, 18 Jahre.
Lehrling Heinz Martin, 14 Jahre.
Reisender Fritz Wittig, 17 Jahre.
Schüler Friedrich Abeling, 10 Jahre.
Lehrling Friedrich Koch, 16 Jahre.
Bäckergeselle Erich de Vries, 13 Jahre.
Und allen weiteren Vermissten, Toten und nicht zurückgekehrten Jungen zwischen 1918 und 1924.
Mord vor Ort ist eine private Produktion von Kerstin Hess und Tobias Bindhammer. Produktion, Moderation und Recherche: Kerstin Hess und Tobias Bindhammer. Vielen Dank an das Ingenieurbüro Hess, die Agentur Relevant, allen Unterstützern sowie euch, den Hörerinnen und Hörern der ersten Staffel von Mord vor Ort. Musik
Mord vor Ort kehrt zurück. Schon 2025.